Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Amen. Hör deine Passionsandacht über den Psalm 6, den ersten Bußpsalm. Ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel auf 8 Saiten. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange! Wende dich, Herr, und errette mich. Hilf mir um deiner Güte willen, denn im Tod gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meiner Bedränger so viele sind. Weichet von mir, ihr Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken, sie sollen umkehren und zu Schanden werden plötzlich. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. In unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Mit der heutigen Andacht wollen wir wieder eine Reihe von Passionsandachten halten, in denen wir uns ganz besonders auf den Karfreitag und auf das folgende Osterfest vorbereiten wollen. Was aber gehört zu einer solchen Vorbereitung? Worum muss es uns gehen, wenn wir diese Zeit ihrem Charakter entsprechend begehen wollen? Wie die Adventszeit, in der wir auch besondere Andachten halten, so ist auch die Passionszeit eine Bußzeit. Sie ist sogar die strengere Bußzeit. Wer aber eine Bußzeit begeht, der sollte auch wissen, was zu dieser Zeit gehört. Was gehört also zur Bußzeit dazu? Im Allgemeinen wird auf diese Frage mit dem Verzicht geantwortet. Verzicht gehört zur Bußzeit und darum wird die vorösterliche Bußzeit auch als Fastenzeit begangen. Doch damit ist es nicht getan. Die Buß- oder Fastenzeit verzichtet nicht willkürlich auf Nahrung oder auf liebgewordene Gewohnheiten. Vieles von dem, was heute als gutes Fasten gepredigt wird, soll der Gesundheit dienen, es soll wieder zu einer gesunden Lebensführung helfen, zu einer gesunden Selbstwahrnehmung und zu einem gesunden zwischenmenschlichen Verhältnis. Auf eines wird allerdings viel zu oft bei derartigen Fastenaufrufen verzichtet: auf Gott und auf ein gesundes Verhältnis zwischen uns Menschen und Gott. Aber da, wo die Passionszeit derart in ihrer Bedeutung beschnitten wird, da hat sie ihren ursprünglichen und guten Sinn verloren. Da ist sie beliebig geworden in ihren Inhalten und in ihren Zielen. Worum es in der Bußzeit geht und wie wir darum diese Zeit auch gestalten dürfen, das wollen wir erkennen, wenn wir die Bußpsalmen näher betrachten, die sich im Gesangbuch des Alten Testamentes finden. Drei dieser Lieder zur Buße wollen wir in diesem Jahr betrachten und bedenken. Insgesamt sind es 7 Bußpsalmen. Heute aber wollen wir mit dem ersten der Bußpsalmen beginnen, den Psalm 6, bevor wir dann in den nächsten beiden Wochen auch die letzten beiden Psalmen, den Psalm 130 und 143, bedenken wollen. Die Bußpsalmen zeigen uns, was es mit der Buße auf sich hat und warum sie nötig und heilsam ist. Die Bußpsalmen lassen uns diese vorösterliche Zeit wieder in dem Licht erscheinen, indem sie uns eigentlich dienen darf und indem sie uns zum Segen werden soll. Der Psalm 6 stammt von David, dem König Israels, der seinem Volk nicht nur mit erfolgreichen Kriegen und Eroberungen gedient hat, sondern vor allem mit seiner Frömmigkeit. In ihr hat er danach gestrebt, Gott zu dienen, ihn zu ehren und zu loben und seinen Ruhm im ganzen Volk zu verkünden. Dazu hat David den Gottesdienst in Israel wieder aufgerichtet. Er hat wieder Ordnung in die verwahrloste alttestamentliche Gemeinde gebracht. David errichtete die Stiftshütte neu und holte die Bundeslade nach Jerusalem. Er ordnete die Priesterschaft neu und gab ihr verbindliche Dienstpläne. Er gründete Chöre, die im Gottesdienst singen und musizieren sollten, und er dichtete in der Kraft des Heiligen Geistes Lieder, die der Gemeinde zur Klage, zum Dank, zum Lob und zur Anbetung dienen durfte. Ja, und das tun diese Lieder bis heute. Wer David aber in seiner Lebensgeschichte kennt, der weiß, dass Davids Frömmigkeit auch ganz herbe Rückschläge erdulden musste. David war kein sündloser Heiliger, sondern ein Mensch mit all den Sünden, die ein menschliches Herz erfüllen, und mit vielen Taten und Worten, die diesem sündigen Herzen entsprungen sind. Sündlos war David nicht. Aber er war auch nicht ohne Reue über seine Sünde. Und so fand sich David immer wieder in Bußzeiten, in denen er seinem Herzen Luft machte und all seine Schuld und seine Angst bekannte. Es waren Zeiten, in denen er vor allem um Gnade flehte und um Vergebung bat. Was aber erfüllte Davids Herz, wenn er sich seiner Sünde bewusst wurde? Er war erfüllt von Schrecken, oder anders gesagt, er war erfüllt von einer Angst, die ihm durch und durch gedrungen ist. Eine Angst, die er an Leib und Seele verspürte und die in seinen Bußpsalmen immer wieder zutage tritt. So singt David in unserem Psalm: Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ach du, Herr, wie lange? Mit diesen Worten fleht David um Gnade und zugleich lässt er mit ihnen Gott und uns einen tiefen Blick in seine Ängste zu. Ängste, die auch wir kennen werden, wenn wir uns unsere eigene Sünde und unsere Verdorbenheit bewusst machen. Ängste, die wir aber auch darum kennen, weil wir in einer gefallenen Welt leben, die unter den Folgen der menschlichen Sünde zu leiden hat. Und zu diesen Leiden gehört nun einmal auch die Angst. Wie ist die Angst aber einzuordnen? Und wie dürfen und sollen wir mit ihr umgehen? Zur Antwort lasst uns die Angst aus dreierlei Blickwinkeln betrachten. Da ist die hilfreiche Angst, da ist die hilflose Angst und da ist auch die hilfesuchende Angst. Schauen wir als erstes auf die hilfreiche Angst. Angst ist niemals ein schönes Gefühl. Angst ist vielmehr so stark, dass sie uns an Leib und Seele ergreifen kann. Doch die Angst hat auch etwas Gutes an sich, denn sie lässt uns aufmerksam bleiben. Wer Angst davor hat, einen Autounfall zu haben, der wird konzentriert sein, sobald er hinter einem Steuer sitzt. Wer Angst hat, von einem Baugerüst herunterzufallen, der wird vorsichtig sein, wenn er auf einem solchen Gerüst hantiert. Wer Angst hat, der ist wachsam, der rechnet mit dem Schlimmsten und bereitet sich vor. Angst ist hilfreich, wenn es darum geht, einer Gefahr zu begegnen. Das Gefühl der Angst gibt es zu Recht, denn wir leben ja in einer Welt, in der uns vieles ängstigen muss. Begründete Angst bewahrt uns vor Übermut und Leichtfertigkeit. In der Weise ist der Angst auch etwas Gutes abzugewinnen. Angst hilft uns in dieser Weise auch, sich vor Sünde zu hüten. Es ängstigt, wenn wir hören, welche Strafen der zürnende Gott auf die Missachtung seiner Gebote gelegt hat. So wird der Herr den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ein guter Zweck des Gesetzes ist es ja, dass es uns vor den groben Überschreitungen des göttlichen Willens bewahren soll. Und wenn ich weiß, dass Gott einen Mord nicht ungestraft bleiben lässt, dann werde ich mich umso mehr davor hüten, mich an meinem Nächsten zu vergreifen, wenn er mir auch noch so zuwider ist. Und auch werde ich viel eher die Ehe oder den Besitz meines Nächsten unberührt lassen, je mehr ich Angst vor dem unbarmherzigen Strafen habe, mit der Gott mein Unrecht ahnden wird. Und wie deutlich sagt der Herr: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Ja, in dieser Welt, in der wir seit dem Sündenfall leben, können Ängste hilfreich sein, ohne dass wir es uns wünschen, in Angst leben zu müssen. Um die hilfreiche Angst auch besser abgrenzen zu können von dem, was wir gleich noch bedenken, wird diese erste Form der Angst auch besser mit Furcht oder Scheu beschrieben. Denn hier wissen wir, was uns ganz speziell droht und wovor wir uns hüten sollten. Reine Angst dagegen ist eher allgemeiner und weiß eben nicht so richtig, wann und wie sie das Elend trifft. Hier aber sind wir nun bei der zweiten Form der Angst, die wir heute betrachten wollen und die sich dann auch ganz konkret in unserem Psalmwort findet. Es ist die hilflose Angst. Eine Angst, die sich selbst nicht zu helfen weiß und die auch sonst keine Hilfe erkennt. Hilflose Angst wirkt sich auf den ganzen Menschen aus. Von ihr wird der Mensch geplagt, geschwächt und gelähmt. Sie reicht von einem flauen Gefühl im Magen bis hin zu Angst- oder Panikattacken, die ohne ersichtlichen Grund über einen Menschen kommen können. Solche Angst ist schrecklich und eine der schlimmen Folgen, die der Sündenfall hatte. Im Paradies gab es diese Angstgefühle nicht. Es gab ja auch nichts, wovor Adam und Eva hätten Angst haben müssen. Alles war sehr gut. Eigentlich unvorstellbar, was in diesen beiden vorgegangen sein muss, als sie das erste Mal das Gefühl der Angst an sich und in sich merkten. Es heißt, sie versteckten sich, als Gott durch den Garten ging. Sie fürchteten sich also vor ihm. Sie hatten Angst vor den Folgen ihres Ungehorsams. Angst vor der Sünde beschreibt nun auch David in unserem Psalm 6. Sehr anschaulich beschreibt er, wie sich die Angst, die aus der Erkenntnis seiner Sünden erwachsen ist, an Körper und Seele bemerkbar macht. David schreibt: Meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ja, auch ein König David kannte die hilflose Angst, in der er kein Licht am Ende des Tunnels sah. Er kannte die Angst vor den Folgen seiner Sünde und die Hilflosigkeit, die er im Anblick der Heiligkeit Gottes und seines Zornes empfand. Deutlich sagt David am Anfang des 6. Psalms: Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. In all seinen Bußpsalmen hat David sehr deutlich beschrieben, wie sehr ihn diese hilflose Angst zu schaffen gemacht hat. Und kennst du diese Angst auch? Dass du nur noch deine Schuld siehst, die du vor Gott und Mensch hast? Kennst du die Frage, ob du wirklich noch in der Gnade Gottes lebst? Wie oft hast du schon versprochen, es besser zu machen? Wie oft hattest du Gottes Geduld schon auf die Probe gestellt und ihn immer wieder enttäuscht? Angst vor Gottes Strafe und seinem heiligen Zorn hat ihre Ursache darin, dass zwischen uns und unserem Schöpfer eine tiefe Kluft besteht. Ein Graben, den wir mit unseren Sünden aufgerissen haben. Gottes Heiligkeit auf der einen Seite und menschliche Bosheit auf der anderen passen nicht zusammen. Das lehrt uns auch das Gewissen und es klagt uns immer wieder an. So wie Paulus es im Römerbrief beschreibt: Wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Ja, jeder Mensch weiß, was Gott von ihm haben will. Es ist ihm ins Herz geschrieben. Und jeder Mensch weiß auch, dass er Rechenschaft für sein Tun geben muss. Jeder Mensch weiß sogar, dass er für seine Schuld den Tod verdient hat. Mag sein, dass er das eine Weile verdrängen kann. Solange es ihm im Leben gut geht, ist dieses Wissen nicht so wichtig. Aber wehe, es kommt anders. Und wehe, es geht vielleicht auch dem Ende zu. Dann schaut der Mensch auf sein Leben und dann erkennt er, wie sehr er den göttlichen Maßstab nicht entsprochen hat. Und dann hat er eine Heidenangst. Und was zeichnet die Angst der Heiden aus? Dass sie eine hilflose Angst ist. Eine Angst, die keine Hilfe erkennt und die darum eine quälende Angst ist, weil der Mensch sich irgendwelchen Schicksalsmächten ausgeliefert sieht. Und in ihrer schlimmsten Form ist die hilflose Angst auch Todesangst. Wenn der Mensch sich ohne Aussicht auf Hilfe vor der Herrlichkeit Gottes stehen sieht, ja, dann ist alle eigene Größe dahin, dann bleibt nichts von all den vermeintlich guten und schönen Dingen, die das Leben bisher bestimmt haben. Gott bewahre uns vor solch hilfloser Angst. Und Gott sei Dank, er hat es auch getan. Die Passionszeit soll uns unsere Schuld bewusst machen. Sie soll uns zur Buße leiten. Das ist der Sinn dieser Wochen vor Karfreitag und Ostern. Und wir tun gut daran, wenn wir diese Zeit auch entsprechend nutzen. Verzichten wir doch auf die Dinge, die uns vor den Gedanken an Schuld und Sünde, vor den Gedanken an Tod und Gericht ablenken und von ihnen abhalten wollen. Das wäre ein gutes und heilsames Fasten. Dann nämlich, wenn es uns nicht in eine hilflose Angst führt, sondern zu einer hilfesuchenden Angst anleitet. Der 6. Psalm ist nicht nur ein Zeugnis bitterer Sündenerkenntnis und hilfloser Angst, nein. David besingt nun auch, wie er mit dieser Angst umgehen durfte. Er wendet sich in seiner Sündennot an den, an dem er schuldig geworden ist. Vor ihm fleht er um Gnade und Erbarmen und weiß, dass sie ihm nicht verwehrt wird. David singt: Weichet von mir, alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen. Der Herr hört mein Flehen, mein Gebet nimmt der Herr an. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken. Sie sollen umkehren und zu Schanden werden, plötzlich. Woher nahm David diese Zuversicht? Nun, er wusste um seinen Heiland, um seinen Retter aus aller Sündenschuld. Wenn wir heute über die Angst reden, die der Mensch vor Gottes Zorn hat, dann dürfen wir auch über den reden, der uns unsere Angst abgenommen und selbst getragen hat. Die Bußzeit lässt uns ja besonders auf Jesus schauen, auf sein Leiden und Sterben und darüber hinaus auf seine Auferstehung. Und wenn es um unsere Ängste geht, dann sehen wir Jesus im Garten Gethsemane, wie er mit Blick auf seine bevorstehenden Qualen betet. Und da heißt es, Jesus sprach: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, unser Herr kennt die Angst. Er selbst hat in ihr Blut und Wasser geschwitzt. Er selbst hat am Kreuz die flehenden Worte gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus weiß, dass wir in dieser Welt Angst haben vor der Sünde und ihren Folgen und dem Gericht, das der Sünde folgen muss. Er sagt uns aber auch die tröstenden Worte: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist wieder Passionszeit. Bußzeit. Ja, es gilt wieder, die eigene Schuld zu erkennen und zu bereuen. Es gilt, allen Stolz und alle eigenen Werke abzulegen und sich vor Gott ganz und gar schuldig zu bekennen. Aber, und das lehren uns die Lieder zur Buße, Wir müssen darum nicht vor Angst vergehen. Wenn wir uns fragen, was wir tun sollen, wohin wir uns mit unseren Sünden und unseren Ängsten wenden sollen, dann lautet die Antwort: Glaube an das Evangelium von Jesus. Also glaube an sein Opfer für deine Sünden. Glaube, dass er für dich alle Angst dieser Welt überwunden hat und dass er dir auch in Zukunft deine Schuld vergeben wird. Wo Buße dazu führt, dass wir uns derart zu Jesus fliehen, da ist sie uns zum Segen geworden. Und um nichts anderes geht es in der Zeit vor Ostern, in der Passions- oder Fastenzeit. Gebe Gott, dass wir das von Herzen erkennen und diese Zeit auch derart gebrauchen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.